Profil. Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Profil-Podcast. Heute mit einer Sonderfolge zu den Ereignissen in Israel. Mein Name ist Philipp Dulle und mit mir im Podcast-Studio sitzt Robert Dreichler, Leiter der Außenpolitik und stellvertretender Chefredakteur. Hallo Robert.
Hallo Philipp.
Robert, Israel ist am 7. Oktober von einer beispiellosen Terrorwelle der Hamas getroffen worden, die ja noch immer anhält. Israel hat dann mit Raketenangriffen geantwortet. Was ist da seit Samstag eigentlich passiert?
Ich glaube, man kann sagen, das war wirklich das abscheulichste Verbrechen, das man seit langer, langer Zeit überhaupt erlebt hat. Man spricht im Zusammenhang mit diesem Tag jetzt von einer Art 9-11, also ähnlich wie der 11. September 2001 für die USA, was seine Berechtigung hat, bestimmt, um, wenn man darauf hinweisen möchte, wie verwundbar sich damals die USA gefühlt haben bei einem Anschlag auf eigenem Boden. Israel hat schon viele Terroranschläge erlebt, aber dieser Anschlag, wie er abgelaufen ist, die unfassbare Dimension und auch die schreckliche Art, was da alles passiert ist, also was diese Terroristen angerichtet haben über den ganzen Tag hinweg und auch offenbar auch jetzt noch, das ist so abscheulich, dass man versteht, dass nicht nur das Land und die Bevölkerung, sondern auch jeder eigentlich schockiert sein muss.
Jetzt hast du das ja schon angesprochen. Ich meine, Israel ist ein Land, das immer wieder mit Bedrohungen zu kämpfen hat. Es gab auch in den letzten Monaten immer wieder Anschläge im Land. Wie konnte das überhaupt so unbemerkt vorbereitet werden?
Das ist eine der großen Fragen, die jetzt noch nicht beantwortet werden kann. Aber ich glaube, allein die Frage zu stellen, es wirkt immer alles ein bisschen zynisch, wenn man jetzt, wo immer noch Leute sterben, die technische Frage stellt, wie sind die über den Zaun gekommen. Aber tatsächlich ist das natürlich eine eminent wichtige Frage, denn sowas darf nie wieder passieren. Das heißt, man muss sich überlegen, wie konnte das passieren. Gaza ist ein sehr kleines Gebiet, kleiner als Wien, und ein sehr leicht überschaubares Gebiet. Das ist ein schmaler Küstenstreifen, der sehr dicht besiedelt ist, und zwar an der Seite der Küste. Mhm. Und quasi im Landesinneren, wenn man überhaupt bei so einem schmalen Streifen davon sprechen kann, aber quasi an der Grenze zu Israel, gibt es einen Streifen, wo überhaupt nichts ist, wo niemand wohnt, wo auch niemand hingehen darf. Diese Grenze wird auf diese Weise auch sehr gut bewacht, üblicherweise von Israel. Es gibt ein paar Grenzübertrittsstellen, die manchmal auch gesperrt sind, manchmal für Wochen, manchmal für Monate. Mhm. Da wird jeder kontrolliert, der drüber muss. Wie es passieren konnte, dass so viele Terroristen diese Grenze überwinden konnten, ist schwer vorstellbar, denn im Prinzip ist es von der Armee bewacht. Also einer der möglichen Gründe ist, dass die Armee an diesem Tag eher mit Anschlägen gerechnet hat im Westjordanland. Mhm. Es war zuletzt im Westjordanland eigentlich für Israel die schwierigere Gegend, die ist auch, also Westjordanland ist auch von Palästinensern bewohnt und ist ein besetztes Gebiet. Und dort gab es zuletzt Gewalt in allen möglichen Formen und möglicherweise hat man eher damit gerechnet, dass dort etwas passiert.
Das bringt mich zu meiner nächsten Frage. Warum ist es gerade jetzt zu diesem Anschlag gekommen?
Die Hamas und vor allem ihr terroristischer Arm, die Qassam-Brigaden, schlagen zu, wenn sie können. Ich glaube, man muss nicht wesentlich weiter Gründe suchen. Wenn die das Gefühl haben, Israel ist verwundbar, dann werden die zuschlagen. Mhm. Die Frage ist, warum haben sie den Eindruck gewonnen, dass Israel verwundbar ist? Israel hatte eine schwere innenpolitische Krise. Die neue Regierung Netanyahu, die gegen Ende des vergangenen Jahres angelobt wurde, hat eine Justizreform geplant, die war höchst umstritten und hat zu Massenprotesten geführt im Land. Und ein Teil dieser Proteste hat auch darin bestanden, dass Reservisten der israelischen Streitkräfte gesagt haben, sie wollen in diesem Staat derzeit nicht dienen. Sie wollen dieser Regierung nicht dienen und gesagt haben, sie werden nicht mehr an den Übungen teilnehmen und nicht mehr ihre Funktion als Reservisten wahrnehmen. Bestimmt haben die Qassam-Brigaden, dieser terroristische Arm der Hamas, auch das Gefühl gehabt, jetzt ist der Zeitpunkt für sie günstig, um einen Angriff durchzuführen.
Robert, du hast das früher schon sehr eindrücklich auch geschildert, wie man sich Gaza vorstellen kann, diesen Küstenstreifen. Du warst als Reporter öfters auch in Gaza unterwegs. Wie kann man sich das Leben dort eigentlich vorstellen?
Das Leben in Gaza, man muss zunächst mal sich vor Augen führen, es ist eine Diktatur. Es ist eine, also die radikal-islamische Hamas hat im Wesentlichen dort sowas wie einen Gottesstaat errichtet. Sie ist die einzige Macht. Es gibt natürlich keine Demokratie, es gibt keine Wahlen mehr. Es gab eine Wahl vor vielen Jahren, 2006. Und die Hamas regiert jetzt uneingeschränkt dort. Die setzt Regeln durch, die zum Teil geschrieben sind und zum Teil aber auch nicht geschrieben sind, unter denen viele Leute leiden. Das heißt, die Menschen dort leiden, wenn man sie fragt, sehr unter der eigenen Regierung, unter dieser Hamas-Regierung, und meistens erst an zweiter Stelle, sagen sie, und die Besatzung durch Israel bringt natürlich auch schwere Einschränkungen für ihr Leben mit sich. Aber viele, wenn sie offen sprechen, sagen, die Hamas-Regierung ist schrecklich. Gaza im Prinzip, dieser Küstenstreifen, ist kein schlechter Ort, um zu leben, prinzipiell. Also wenn das ein friedlicher Flecken wäre, dann wäre das ähnlich wie Tel Aviv. Ich meine, es ist nicht weit entfernt, es ist knapp südlich von Tel Aviv. Aber natürlich ist es ein unterentwickeltes Gebiet. Die Versorgung ist schlecht. Es gibt oft keine Elektrizität. Die Abwasseranlagen gibt es nicht oder funktionieren nicht. Die könnten natürlich dort im Meer baden, aber oft dürfen sie nicht, weil es zu gefährlich ist und oft ist es einfach zu schmutzig. Und also es ist jetzt kein schönes Leben dort.
Wenn man grundsätzlich davon ausgehen kann, dass die meisten Menschen auch in Gaza einfach friedlich leben wollen, wie konnten überhaupt so viele Terroristen rekrutiert werden?
Gaza hat eine eigene Geschichte, die anders verlaufen ist als die des Westjordanlandes, obwohl es auch dort terroristische Organisationen gab. In Gaza, jetzt spielt vor allem das eine Rolle, dass die Hamas das einfach wirklich im Griff hat. Und dass dort neben der Propaganda auch natürlich Druck ausgeübt wird, dass man sich den Qassam-Brigaden anschließt, dass ein Fanatismus, ein fanatisches Klima herrscht, dem sich bestimmt viele Leute relativ schwer entziehen können. Und so rekrutiert die Hamas natürlich, wen sie kann, für diese Einsätze. Das waren in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten waren das vor allem Selbstmordattentäter. Diese Strategie haben sie irgendwann mal aufgegeben oder aufgeben müssen, weil Israel sich dagegen relativ gut geschützt hat. Und lange Zeit war dann die Strategie, Raketen zu schießen. Das haben sie ja jetzt wieder gemacht. Genau. Aber jetzt haben sie das eben ergänzt durch diesen schrecklichen Angriff mit bewaffneten Leuten, die nach Israel eingedrungen sind.
Das wäre meine nächste Frage, weil auf der einen Seite hat das wie ein terroristischer Akt gewirkt, auf der anderen Seite aber wie ein militärischer Schlag. War das eine, weiß man das schon, eine bewusste Doppelstrategie der Hamas?
Die Hamas versucht so brutal zuzuschlagen, wie sie es vermag. Raketen zu schießen, das hat sie über lange Zeit gemacht. Israel hat sich darauf eingestellt, hat mit dem Iron Dome, mit dieser Raketenabwehr, ein relativ gutes System entwickelt, das viele Raketen abfängt. Wenn zu viele Raketen abgeschossen werden, offenbar nicht alle Raketen abfängt. Aber zusätzlich dann gleichzeitig noch diesen Angriff zu machen, das war natürlich das Entsetzliche an diesem Tag.
Kann die Hamas mit diesem Terror jetzt eigentlich irgendwas erreichen?
Die Logik der Hamas ist eine perverse, muss man sagen. Die Hamas kann Israel militärisch natürlich niemals gefährden. Israel hat eine Hightech-Armee, eine starke Armee, die stärkste Armee in diesem Teil der Welt. Die Hamas kann für kurze Zeit mit Terror viele Menschen töten und verletzen. Das haben wir gesehen. Das Ganze führt de facto ins Nichts. Die Hamas weiß, dass der Gegenschlag Israels enorm sein wird. Und möglicherweise hoffen die Anführer der Hamas, dass sich befreundete Staaten und deren Armeen ihnen anschließen in diesem Moment. Mhm. Das Ganze ist natürlich völlig unrealistisch. Aber in der Gedankenwelt der Hamas-Führung ist das große Ziel, Israel zu vernichten, so zentral, dass, mhm, dass Logik nicht die größte Stärke ist.
Jetzt hast du hast das schon erwähnt, Israel hat natürlich schon zurückgeschlagen auch. Was bedeutet das eigentlich für die Zivilbevölkerung auch in Gaza?
Man muss zur derzeitigen Lage mal sagen, die gute Nachricht ist, dass Israel gemeldet hat, dass die Dörfer und also die Gegend um den Gazastreifen, also auf israelischer, mhm, Seite, im Wesentlichen geklärt wurde, dass es dort keine besetzten Dörfer oder Stützpunkte mehr gibt. Also die sind im Wesentlichen ausgeräumt. Es könnten noch einzelne Terroristen unterwegs sein, mhm, aber im Wesentlichen hat die israelische Armee jetzt wieder die Kontrolle. Das ist die gute Nachricht. Israel greift jetzt natürlich den Gazastreifen an und versucht, die Hamas und vor allem deren militärische und politische Führung auszuschalten. Das Schwierige ist, dass eben Gaza sehr dicht besiedelt ist und dass die Leute, die israelischen Streitkräfte jetzt treffen wollen, im Wesentlichen auf demselben Boden sitzen wie die Zivilbevölkerung. Mhm. Denn es gibt jetzt dort nicht irgendwie ein abgelegenes Verteidigungsministerium, das man attackieren könnte, sondern das befindet sich alles inmitten des dicht besiedelten Gaza City, Gaza Stadt. Israelische Premierminister Benjamin Netanyahu hat die Bevölkerung von Gaza aufgefordert, get out of there, verlasst die Gegend, was de facto nicht möglich ist. Die können nirgendwo hin und vor allem könnten sie jetzt auch nicht nach Israel kommen, denn das ist das Allerletzte, was Israel jetzt will, denn da könnten wieder Terroristen einsickern. Mhm. Das heißt, also den Leuten dort ist eigentlich, könnte man eigentlich jetzt nicht irgendwas raten. Also die sind jetzt mitgefangen und man muss schon auch mitdenken, dass diese Leute jetzt nicht notwendigerweise Sympathien für die Hamas oder für die Qassam-Brigaden haben. Also das gibt es natürlich auch, ja. Aber in welchem Ausmaß, das lässt sich jetzt in so einer Diktatur relativ schwer feststellen.
Kann man schon abschätzen, ob sich diese kriegerischen Handlungen, die gerade stattfinden, noch ausweiten könnten, dass es zu einem Mehrfrontenkrieg sogar kommen könnte?
Bleiben wir mal bei der einen Front. Die große Frage ist, also Israel bombardiert derzeit Ziele in Gaza und versucht, diese Zentren auszuschalten, auch militärische Zentren, um nicht weiter mit Raketen beschossen zu werden und dergleichen. Dann vermutet man, dass die israelische Armee vorrücken wird und in Gaza einmarschieren wird, um dann sich nach und nach all diese Punkte, die Israel eigentlich sehr gut kennt. Israel hat aufgrund von nachrichtendienstlicher Ermittlungen etc. hat ein relativ klares Bild, was wo ist. Das werden die sich vornehmen. Die große Frage ist dann, wie geht's weiter? Wird Israel Gaza neuerlich, wie das schon mal früher der Fall war, militärisch besetzen? Mhm. Das wollte Israel eigentlich nicht in den vergangenen Jahren oder schon lange nicht mehr, denn das bringt auch Gefahren mit sich und alle möglichen Schwierigkeiten, die sich Israel eigentlich nicht mehr einhandeln wollte. Aber das ist die große Frage, wie das weitergehen wird. Was jetzt weitere Fronten betrifft, kann man das jetzt nicht mit Sicherheit sagen. Es sieht im Moment, glaube ich, nicht so aus. Die große Vermutung ist immer, dass die Hisbollah, die libanesische radikal-islamische, auch Terrororganisation, ihrerseits Israel vom Norden aus bombardiert, vom Libanon aus. Aber meistens ist es eigentlich so, dass die haben eine andere Agenda auch, die hätten, sie haben zwar einen gemeinsamen Feind, aber jetzt nicht notwendigerweise dieselben Strategien zur selben Zeit.
Mhm. Vielleicht abschließend noch, Österreich will jetzt die Entwicklungshilfe für die palästinensischen Gebiete stoppen. Trifft man damit nicht genau die falschen Personen?
Es gibt seit langer Zeit den Vorwurf oder die Vermutung, dass Geld, das nach Gaza kommt, Geld aus der EU, mhm, Geld aus den USA, Geld von einzelnen Staaten der EU, am Ende dazu benutzt wird, um die Hamas in Gaza zu finanzieren, mhm, um schlimmstenfalls auch den Terror zu finanzieren. Alle diese Staaten haben selbstverständlich überhaupt kein Interesse daran und versuchen seit Jahren, alle Filter und alle Kontrollmechanismen zu verfeinern, damit genau das nicht passiert. Mir ist aktuell jetzt nicht bekannt, dass es tatsächliche Belege dafür gäbe, dass da etwas passiert. Ich glaube, diese Reaktion ist jetzt mal, man will politisch zeigen, wir werden jetzt alles auf den Prüfstand stellen, mhm, und wir wollen uns nicht auch nur den leisesten Zweifel dabei erlauben, dass womöglich Geld in diese grauenvolle Organisation, mhm, fließen könnte. Tatsächlich, was diese Staaten und die EU und etc., USAID machen, ist, die haben dort eigene Projekte, das sind Schulen, das sind Krankenhäuser, das sind Wasseraufbereitungsprojekte, Berufsbildung etc., alles absolut gute Dinge, die die, mhm, dort finanzieren. Die Möglichkeit wäre, dass ein Teil des Geldes irgendwie abfließt, dass dort Leute mit profitieren, die in Wahrheit andere Interessen haben. Aber das ist alles eigentlich sehr vage.
Mhm. Lieber Robert, vielen Dank für deine Analyse. Es gibt von dir auch schon einen Text, den man auf profil.at nachlesen kann. Wir werden Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, weiter natürlich informieren. Und ja, vielen Dank, Robert, dir.
Danke, Philipp.
Mehr zum Thema auf profil.at.